Ich lese euch nochmal einen Text, und zwar auch aus Johannes Kapitel 6, ab Vers 66 bis, eigentlich, ich lese besser von Vers 61 bis Vers 71. Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, des Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Und es gibt einige unter euch, die glauben nicht, denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine 12: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch 12 erwählt, und einer von euch ist ein Teufel? Er redete aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Der verriet ihn hernach und war einer der 12. Also, diese Geschichte, was ich gerade gelesen habe, die verlangt uns ab, dass wir hinschauen, warum fragt Jesus: Wollt ihr auch weggehen? Um was ging es denn da? Der Friedhelm hat schon gelesen, Kapitel 6, Vers 1 bis 15. Wir müssen dieses Kapitel jetzt mal irgendwo in den Zusammenhang kriegen, um zu merken, warum das, was ich gerade gelesen habe, zustande kam. Die Jünger kamen vom Praktikum zurück. Sie erzählten Jesus, was sie alles erlebt haben. Wie Gott Großes getan hat, wie sie Gutes tun konnten. Und Jesus hörte zu. Und viel Volks ist ihnen nachgezogen. Die haben ja gewirkt in ihrem Praktikum, und da ist wirklich was geworden. Und jetzt kommen da massenweise Leute, und Jesus sagt: Lass die mal alle da lagern und sitzen, und jetzt füttert sie. Ach du liebe Zeit. Jetzt sind ja das 12 Auszubildende mit ihrem Rabbi unterwegs. Die sind ja nicht an einer Station immer gewesen, hatten ja nicht einen Standort. Und sie hatten da so eine Jüngerkasse, so eine, naja, Sozialkasse, oder ich weiß nicht, was das wirklich war letztlich. Und der Judas hat die verwaltet. Und jetzt sagt Jesus: Jetzt füttert ihr diese Leute. Na, was hätten denn wir in Oberhausen jetzt gemacht? Also der Philippus, seine Mathematik anwendend, also alles, was wir da haben, die paar Groschen, also mit denen kannst du ja nicht weit kommen. Der Andreas, der Bruder von Simon Petrus, der war schon ein bisschen cleverer, der hat schon nochmal rumgeguckt, wer hat denn da noch was, und tatsächlich ein Junge brachte so ein Bütterchen mit, 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Jetzt kommen sie mit dieser Jammerportion zu ihrem Meister: Das ist, was wir haben, mehr haben wir nicht. Das ist es ja. Und jetzt gibt Jesus nicht denen so in etwa das Kommando: Ach, das taugt doch nicht. Nein, er nimmt diese Jammerportion, dieses Wenige, was sie ihm geben, an, Und im Lukas-Evangelium wird es in Kapitel 9 noch sehr schön beschrieben, wie er sich wegdrehte von dieser ganzen Herausforderung der Masse der Menschen und hin zum Vater und Gott dankt für das, was er jetzt hat. Und jetzt unter dem Segen Gottes wird das ausgeteilt und keiner dieser Jünger kommt zu kurz. Jeder kriegt noch einen Korb extra und diese ganzen Leute, die schon durch das, was die Jünger taten und was sie von Jesus wussten, von Hochzeit zu Kana, das Wasser zu Wein gemacht und vieles, sie waren neugierig. Das ist der Prophet, auf den wir warten. Das ist es. Das wird unser Versorger. Das ist der, der uns hilft. Unser Dienstleister, könnte man auch sagen. Und sie sind so glücklich über das, was sie jetzt wieder sehen, was da wieder passiert ist, dass sie ihn zum Brotkönig machen wollen. Also, und Jesus weiß ja jedem seine Gedanken, meine und ihre und deine. Und er geht. Sie gehen weiter auf die andere Seite, sie kommen bis Kapernaum, also von Tiberias, dem See Tiberias von der einen Seite bis wieder Richtung an den Norden hin nach Kapernaum. Und da sind sie jetzt einfach weg gewesen. Die Leute kommen und gucken, kein Boot ist da. Oh, wo sind sie denn? Und irgendwo kriegten sie raus, dass die bis Kapernaum gezogen sind. Und sie gehen ihnen hinterher. Sie suchten Jesus. Warum suchten sie ihn denn? Der steht hier. Sie suchten Jesus. Sie fanden ihn. Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sag euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr vom Brot gegessen habt und satt geworden seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Und dann kommen die mit einer wichtigen Frage. Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Und Jesus geht kerzengerade auf ihre Frage ein und sagt ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ja, was hast denn du für Zeichen, dass wir sehen? Du bist der Gesandte und dass wir dir glauben. Was für ein Werk tust du? Und dann erzählen sie ihm, unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen. Und Jesus sagt ihnen wieder, weil sie von Mose sprachen, der ihnen das Manna gegeben hat, dann sagt er, Mose hat euch nicht das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater, der gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Und jetzt kommen sie wieder. Herr, gib uns allzeit dieses Brot. Die meinten aber nicht das ewige Lebensbrot, das Himmelsbrot, sondern sie waren so geankert an diesem Wunder, deshalb sind sie ihm ja auch nachgezogen. Der Versorger, der Dienstleister Jesus, dieser, der so Gutes getan hat. Und dann, wenn er jetzt ihnen antwortet auf ihre Aussage, Herr, gib uns allezeit solches Brot, dann sind die total erstaunt. Er sagt ihnen nämlich, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dursten. Aber ich sehe schon, ihr seht mich, und glaubt trotzdem nicht. Ihr seht die Wunder. Ihr glaubt trotzdem nicht an den, der sie tut. Aber wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und es ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht, der an ihn glaubt, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn aufwecken am jüngsten Tage. Und jetzt fingen die alle an zu murren. Wisst ihr, Gemeindeforum in der Synagoge in Kapernaum. Das war's hier. Das war das Gemeindeforum. Da in der Synagoge in Kapernaum, alle seine Jünger um sich herum, viele Jünger drumherum, Synagogenbesucher massenweise. Und denen hat er das, was ich gerade in Kürze geschildert habe, alles erklärt. Sie murrten. Der da? Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch der Josefsohn, dessen Vater und Mutter wir kennen. Wieso spricht er dann, ich bin vom Himmel gekommen? Und Jesus sagt ihnen, murrt nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn der Vater ziehe ihn. Und es steht geschrieben, wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Also wer es hört und lernt, beherzigt, tut, der kommt zu mir. Wer glaubt, der hat das Leben. Also dieses Gemeindeforum war wirklich sowas von konzentriert auf, ich bin das Brot vom Himmel gekommen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot, das Licht, der Weinstock, die Tür, der Hirte, die ganzen Ich-Bin-Worte, die ja folgen in diesen Johannes-Kapiteln. Und er sagt ihnen nochmal, einen draufsetzend, ich bin das Brot, das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Und wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Friedhelm hat gelesen, denn die Losung und den Lehrtext könnte nicht besser passen. Er hat seinen Rücken dran gegeben. Er hat sich dran gegeben. Er ließ sich hinausführen vor die Stadt. Er ließ sich kreuzigen für meine und unsere Schuld. Und das versucht er ihnen hier in diesem Gemeindeforum in der Synagoge in Kapernaum klarzumachen. Ich bin's, kommt doch zu mir mit eurem ganzen Quatsch, mit eurem ganzen Schweren, mit euren Sorgen, mit eurem Leben, mit den Zukunftsfragen, mit allem, was euch bewegt. Kommt doch zu mir, ich bin mitten unter euch, ich stehe vor euch. Und jetzt fingen sie an zu streiten. Also zuerst murrten sie und jetzt streiten sie. Ja, warum streiten sie denn? Die streiten jetzt untereinander. Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Er möchte ihnen klar machen, ich bin der, der sein Leben für euch dran gibt. Ich bin mitten unter euch, um euch zu lehren den Weg Gottes. Das Fleisch ist nichts Nütze. Aber wer an mich glaubt, wer mit mir geht, der hat das ewige Leben. Oh, jetzt wird's ganz schwierig. Sie hocken um ihn herum, murrend, streitend. Und jetzt, das ist eine harte Rede. Wer kann solch eine Rede hören? Und viele wenden sich ab. Viele drehen ihm jetzt den Rücken zu. Sie sind so frequenziert auf das Irdische. Sie sind so abgestimmt auf diesen Versorger und Dienstleister Wundertour. Und sie glauben nicht. Und jetzt gehen sie. Viele gehen. Und Jesus, der sieht das alles, er kennt ja jeden. Er weiß, inwieweit wir in diesem Gottesdienstraum verstanden haben, Jesus ist nicht der Dienstleister, Jesus ist der von Gott Gesandte, und wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben, und daneben gibt's kein ewiges Leben. Und wenn ich die ganzen Gesetze, und als Pharisäer musste man ja die Gesetze kennen, man musste sie rezitieren können. Sie haben alles gewusst, was über Jesus im Alten Testament schon steht. Kopfwissen war groß. Sie waren nicht dumm. Sie haben gewusst, dass in Jesaja 53 steht, für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen, geplagt und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Sünde willen geschlagen. Haben Sie alles gewusst? Sie haben gewusst, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Sie haben gewusst, dass in Micha 5, Vers 1 steht, und du Bethlehem Ephrata, der du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr ist. Oh, sie haben gewusst, eine Jungfrau wird schwanger sein und wird einen Sohn gebären, des Namens sollst du Jesus heißen. Und sie haben gewusst, das Volk, das im Finstern saß, sieht ein helles Licht. Was haben sie alles erlebt mit ihrem Gott? Und jetzt steht er vor ihnen, der von Gott Gesandte, und sie sehen in ihm den Helfer, den Versorger, den Dienstleister. Sie sehen nicht den Sohn Gottes, der ihnen das Leben bringt. Und er sagt in diesen ganzen Versen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wisst ihr, das haben Menschen kapiert, die im Knast saßen. Da ist ein Herr Bunz in der Nähe von Freiburg. Er war im Knast wegen vielerlei und war zu 14, 15 Jahren verpflichtet einzusitzen. Und er bekam Besuch, und dann hat er jedes Mal, wenn einer kam und so ein Neues Testament oder so was brachte, dann hat er Seite für Seite geraucht. Und eines Tages dachte er, jetzt lese ich mal, was da steht, bevor ich die Seite wieder zur Zigarette wickle. Und dann hat er da gelesen, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und es platzte über diesem Wort über ihn herein. In mir ist doch nur Finsternis. Und jetzt in diesem Buch steht, auf dieser Seite, die ich jetzt rauchen will, vom Licht. Er drehte keine Zigarette. Der Mann kam zum Glauben. Der ist heute ehrenamtlich in der Suchtarbeit und begleitet Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was der für einen Aufgabenbereich gekriegt hat. Denkt mal an die Bibellese Johannes Kapitel 9. Da ist einer, der ist blind geboren. Da ist der, der sitzt da rum und muss halt als Sozialfall durch die Welt geschleppt werden. Und jetzt ist wieder Jesus mit seinen 12 Auszubildenden unterwegs. Und dann sehen sie diesen Blinden und fragen, ja, wer hat denn gesündigt, der oder seine Eltern? Und dann sagt Jesus, gar keiner von denen, sondern dieses, was da jetzt vor euch sitzt, nämlich dieser Blinde, der ist blind zur Ehre Gottes, und Jesus macht ihn sehend. Und jetzt kommen diese klug geschulten Leute, diese Pharisäer und Schriftgelehrten, weil sie ihn dahin schleifen, mit der Frage, wer hat dich sehend gemacht? Ja, dieser Mensch Jesus. Und da muss man weiterforschen, dieser Mensch Jesus, ja, der ist doch schon ein paar Mal aufgefallen jetzt. Also, da muss man hinterhergehen, also da muss man, dem muss man auf die Schliche kommen. Und sie suchten ihn. Ja, wo ist er? Weiß ich nicht, sagt der Blinde. Ich weiß nur, dass ich blind war und sehen kann. Aber irgendwie fanden sie ihn und dann hinterfragten sie den Jesus. Und er sagt einfach, ich muss die Werke wirken, die mein Vater mir aufgegeben hat. Und es war eine richtige Herausforderung. Sie gingen sogar zu den Eltern. Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend? Und die Eltern sagten, wir wissen nicht, warum er sehend geworden ist, aber dass er unser Sohn ist und blind geboren ist, das wissen wir. Und im Übrigen ist er alt genug, er kann für sich selber reden. Wisst ihr, Jesus hat den geheilt am Sabbat. Am Sabbat durfte man weder den Teig kneten, laut ihren Gesetzen, laut ihren Grundvorstellungen, von denen sie nicht bereit waren abzuweichen, keinen Millimeter, also kneten, also das ist schon mal falsch. Das kann nicht der vom Himmel gekommene Sohn Gottes sein, weil der Dinge tut, die am Sabbat nicht getan werden dürfen. Diesen Brei auf die Augen schmieren war auch eines der Verbote am Sabbat. Und das Ende war, dieser sehend gewordene, der so froh war und dankbar war, der hatte wieder Zukunftsperspektive und Lebensqualität jetzt und ja. Aber es durfte nicht wahr sein, dass Jesus ihn heilte. Man glaubte Jesus auch das nicht, dieses Wunder, das er getan hat. Man glaubte nicht, dass er der Sohn Gottes ist. Und sie verstießen diesen Sehenden. Und dann war es für sie abgehakt. Den haben wir es jetzt gezeigt. So geht's nicht. Hier sind unsere Gesetze, unsere Traditionen, unsere bisherigen Lebensinhalte als Pharisäer, die Vorbilder sind im Halten des ganzen Gesetzes. Und wer kann's halten? Was will ich damit sagen? Was nicht reinpasst in ihr menschliches Denken, darf nicht wahr sein. Was nicht reinpasst in ihre Tradition, darf nicht sein. Und Jesus sieht diesen ehemals Blinden, der geht ihm nach. Und wenn ihr nachlest in Johannes 9, Vers 35 bis 38, dann seht ihr diese ganz persönliche Begegnung, wie dieser einst Blinde ein Stück im Glauben wachsen darf. Die erste Aussage war, er ist der Mensch Jesus. Als sie ihn wieder fragen, er ist ein Prophet. Als sie ihn wieder fragen, sag uns über diesen Menschen, dann sagt er, ich habe es euch doch alles schon gesagt, wollt ihr auch seine Jünger werden? Und jetzt wird er verstoßen und jetzt ist er draußen. Und Jesus geht ihm nach. Wisst ihr, ich bin so dankbar, dass Jesus auch heute Leuten nachgeht, die in einem falschen Verständnis hocken, weil es ihnen von Muttermilch trinken eingebläut wurde. Das Gemeindeforum in der Synagoge in Kapernaum schmeißt denen ihr ganzes Gedankengebilde über den Haufen, aber sie lassen das Neue nicht zu. Sie lassen den Weg Gottes in Jesus Christus, das Brot vom Himmel gekommen, nicht zu. Sie sind auf ihrer Fährte festgefahren, verknöchert. Ich darf da mal kurz einschieben. Wisst ihr, die Pharisäer meinten ganz zu Anfang eigentlich was ganz Gutes. Als die von den Gefangenschaften in verschiedenen Gegenden, Assyrien und Babylon, zurückkamen, haben sie wirklich gesagt, wir müssen jetzt ganz hart arbeiten, dass wir nicht wieder vom Weg abkommen und nicht wieder auf falsche Fährten kommen. Und wenn ihr nachlest in Nehemia Kapitel 10, Vers 1 zum Beispiel, da als die zurückkamen, sie machten sogar schriftlich, dass sie ganz bei Gottes Geboten bleiben. Aber sie haben, um ja das Ding in der Spur zu halten, immer mehr Gebote dazu gemacht. Und in dieser Situation spielt sich auch diese Geschichte von heute Morgen ab. Es darf nicht wahr sein. Es darf nicht sein. Jesus hat nicht nur dem Blinden Seelsorge angeboten, der bietet es auch uns an, da wo wir falsche Fährten hatten. Denkt mal dran, was wir in der Geschichte unseres Lebens als Christ und in Gemeindeleben schon alles geliefert haben, um nicht zu sagen, auch verbockt haben. Es ist so schön und so wichtig, dass alles Äußere stimmt. Solange einer kommt und treu da ist, fragt man ihn nach seiner Seele, wie es ihm wirklich geht. Und das war Jesu Anliegen in seinem Gemeindeforum in der Synagoge in Kapernaum. Ihr habt ganz viel Wissen, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten und ihr Jünger, alle, die da rumsitzen und zuhören. Aber habt ihr verstanden, dass den Weg Gottes, der Wille Gottes, der Plan Gottes, dass ich komme, meinen Rücken dranhalte, wie es der Tageslosungstext sagt, und ich bin mitten unter euch und ich werde mein Leben lassen. Und wer dieses Brot isst und von diesem Kelch trinkt, der hat das ewige Leben. Wer glaubt, der wird nicht hinausgestoßen. Kann man es noch klarer hören? Was war die Reaktion? Viele gingen. Viele gingen, weil das eine zu harte Rede war. Das würde ja ihr bisheriges Konzept aus der Bahn werfen. Das würde ja sie in Frage stellen. Lasse ich das zu, dass Gott mich in Frage stellt? Dieses neue Leben, es wird durch den Geist Gottes uns gegeben. Und wisst ihr, ein Stephanus war einer, der von diesem Geist Gottes getrieben seine Arbeit tat als Diakon in der jungen Gemeinde, von der wir in Apostelgeschichte 6 lesen. Und er hat die Brote ausgeteilt und die diakonischen und sozialen Hilfestellungen gegeben und hat den Leuten erzählt und hat, wenn ihr heute Mittag Zeit habt, das ganze Kapitel 7 in Apostelgeschichte zu lesen, er hat ihnen den Heilsplan Gottes sagen können. Der war als Mitarbeiter so auf der Fährte Gottes, dass er weder zur Rechten noch zur Linken abwich. Und dann heißt es da, als er dann anfing, von Jesus zu reden und dass Jesus von ihnen gekreuzigt wurde, da heißt es in Kapitel 7, Vers 53, als sie das hörten, knirschten sie mit den Zähnen. Ja, an Jesus scheiden sich die Geister. Und das ist bis heute so. Und wisst ihr, diese ganzen Auseinandersetzungen, das ist ja nicht nur in Johannes 6. Das geht weiter Johannes 8, es geht weiter Johannes 10 und Johannes Kapitel 11 und 15, wo Jesus sich in verschiedenen Bildern vorstellt, ich bin's. Heute wäre ich eigentlich manchmal dankbar, sie würden so ehrlich streiten. Da ist dann der Christopher Street Day in Berlin Ende Juli und Kirche fährt mit. Der größte Schwulen- und Lesbenkongress ist ja gestern in Essen zu Ende gegangen. Man fährt mit, man macht mit. Alles in einen Topf geworfen. Da beten die Evangelischen und die Juden und die Muslime alle miteinander zu dem angeblich einen Gott. Was mixen wir alles zusammen? Die haben gestritten, haben leider ihren Standpunkt nicht geändert, aber heute, wer findet, wenn er Gott sucht, in so einem Labyrinth der endlosen Toleranz noch Jesus? Wenn wir nicht mehr gerade stehen. Und jetzt, wo viele weggingen da, jetzt steht Jesus da und fragt seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Das Gemeindeforum wurde immer kleiner in der Synagoge. Und jetzt fragt er die, die er gerufen hat, diese 12. Er fragt sie, er fragt dich und mich, willst du auch weggehen? Wollen sie auch weggehen? Jesus hält keinen an der Kandare, wie man ein Pferd an der Kandare hält. Nein, er sagt ihnen einfach die Wahrheit und fragt ehrlich und wahr und echt, wollt ihr auch weggehen? Und jetzt der Petrus, so ein bisschen der Sprecher für alle, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Herr, wohin sollen wir gehen? Wo willst du hingehen, wenn du von Jesus weggehst? Du kannst eigentlich nur in irgendeine Religiosität verschwinden, denn der Mensch ist unheimlich religiös. Aber ist er Nachfolger mit allen Konsequenzen, ohne Kompromisse? Wie Menschen, die vor der Hinrichtung stehen und trotzdem sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wie auch Freunde eines Daniel, als sie vor der großen Statue, die der Nebukadnezar hat aufstellen lassen, hinfallen sollten und ihn die Statue anbeten, wie sie sagten, auch wenn der Feuerofen brennt, Gott kann uns da draus erretten. Und selbst wenn er uns nicht rettet, werden wir nicht dieses menschengemachte Gottesbild anbeten. Und ganz Babylon hat mitbekommen über der kompromisslosen Nachfolge, sage ich jetzt mal, ihres Gottes, ihrem Gott folgen. Ganz Babylon hat mitbekommen, das ist der wahre Gott. Noch nicht mal ein Haar versenkt im Feuerofen, der 7-mal heißer geschürt wurde. Glauben wir das noch? Stehen wir da dazu? Da an unserem Platz? Und wisst ihr, das sind ja ganz kleine Dinge im Alltag, die dahin leiten. Gestern klopfte dann einer meiner Mitbewohner von Kroatien, der andere von Bulgarien. Und ja, wir haben jetzt eine Garage gefunden, dass das Zeug hinterm Haus da verschwindet. Und dann sagte ich so ganz natürlicherweise, ja, dann hat der Herr aber mein Gebet schnell erhört. Denn eine Woche davor hatten sie mir erzählt, sie suchen eine Garage, damit es da hinterm Haus wieder Ordnung gibt. Die haben ihr ganzen Zeug, was sie da bei Sperrmüll und auf dem Trödelmarkt verkaufen wollen. Ihr wisst ja, wie das geht in der Handlerei. Dann guckt er mich an und sagt, kannst du das nochmal wiederholen? Ich sage, ja, dann hat der Herr mein Gebet aber schnell erhört. Was meinst du? Ja, vom Moment ab, wo ihr mir erzählt habt, ihr sucht eine Garage, fing ich an zu beten, dass Gott euch hilft, eine zu finden. Und zwar der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der mein Herr ist und der mich bis heute führt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da sich für ein Gespräch entwickelt hat. Wisst ihr, stehen wir noch? Oder murren wir und streiten wir untereinander, wie die jetzt in unserem Gemeindeforum in der Synagoge in Kapernaum. Mann, die stritten sich um Dinge, die Jesus klar erzählt hat, die im Alten Testament klar geschildert sind, die sie im Kopf alle wissen, aber nicht glauben. Und wisst ihr, das sind so viele Dinge. Oder ein anderer. Ich komme nachts um 9:30 nach Hause, da steht er fast heulend vor der Tür. Und da sage ich, was ist denn mit dir los? Ja, meine Partnerin ist weggelaufen. Ja, habe ich gesagt, und warum? Und kannst du ein bisschen erzählen? Naja, hin und her erzählt. Und dann sagte ich so zu ihm, wenn du willst, dann lass uns einfach beten. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der weiß, wo sie ist, und der weiß, warum sie weggelaufen ist, und der weiß, wie es weitergehen soll. Den dürfen wir bitten. Etwa 10 Tage später, da klopft er bei mir direkt an der Tür. Stell dir vor, die ist wieder da, die kocht sogar. Wisst ihr, dieses, wohin sollen wir gehen mit unseren Sorgen, mit unseren Freuden, mit unseren Leiden, mit unseren Dingen, wo wir nicht richtig wissen, wie die Zukunft gehen soll. Und das ist ja auch in unseren Gemeinden. Wisst ihr, wir müssen lernen, ganz vieles Neues anzupacken. Und Petrus sagt, wohin sollen wir gehen? Bei den Griechen da, unsere Nachbarn, bei den ganzen anderen Völkern, die ihre selber gemachten Götter anbeten, nee, da ist nicht die Hilfe. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Die haben es kapiert. Das heißt ja nicht, dass die sündlos waren und dass die perfekt waren. Denk doch mal dran, was Jesus für Typen gewählt hat. Bis hin zu den Zeloten, da wird man heute sagen, das sind die geringeren Terroristen. Und die, er hat keinen einzigen hochgebildeten Akademiker in seiner Zwölferrunde. Und dieser Jesus, der alles weiß, auch dass Petrus ihn verleugnen wird, der geht im Gespräch noch ein bisschen weiter mit ihnen. Er sagt, habe ich nicht euch 12 erwählt und einer von euch ist ein Teufel? Das sagt er nur noch einmal so, und zwar in Kapitel 13, Vers 18. Und Jesus kennt auch seine 12. Er weiß ganz genau, wer ihn verraten wird. Und wisst ihr, jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, da steht dieser Judas. Der steht mittendrin und ist weder Fisch noch Fleisch, ist weder ein ganzer Nachfolger noch ein ganzer Jesus-Nicht-Glauben, so wie die Pharisäer. Er steht da dazwischen, aber ist letztlich gegen Jesus. Und Jesus sagt ja einmal an einer Stelle, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Jesus kennt uns so genau und weiß, wo wir stehen. Er weiß sehr genau, wie wir es meinen. Und möge Gott uns bewahren vor einem Demasleben. Er folgte Jesus. In Kolosser 4,14, da grüßt er uns. In Philemon 24 wird er uns als Mitarbeiter vorgestellt und in 2. Timotheus 4, Vers 10 heißt es, er verlässt Paulus, er verlässt ihn. Nachfolge wird ja nicht leichter und Jesus sagt auch an anderer Stelle sehr deutlich, wer nicht bereit ist, Vater und Mutter und alles hinten anzustellen, der kann nicht mein Nachfolger sein, aber wer mir folgt mit ganzer Konsequenz, der wird es hundertfältig wiederbekommen. Ich lasse mir von euch nichts schenken und das ewige Leben obendrein. Und deshalb, es ist einfach heute für uns nochmal ganz wichtig, dass wir das überdenken für uns. Was ist meine Erkenntnis und was ist mein Bekenntnis? Bin ich dran, innerlich zu gehen und äußerlich noch da zu sein? Oder bin ich mit Überzeugung ein Bleibender, der sagen kann wie Petrus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, auch wenn wir vieles nicht wissen, wenn vieles verborgen ist, wenn Unklarheiten von A bis Z da sind an vielen Stellen. Aber du bist, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Bei dir lohnt es sich zu bleiben. Petrus weiß, es geht nicht nur um Magenbrot, es geht um Lebensbrot. Was Jesus ja sehr genau erklärt hat. Und wir sehen an der Reaktion, wie Menschen, die murrten und stritten, gegangen sind. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass sich Menschen entschieden haben, zu bleiben, no matter what, egal was es kostet. Und das wünsche ich uns, dass wir solche sind, die bei Jesus bleiben, egal was kommt. Und dass wir ihn so klar bezeugen, dass die Welt um uns herum sieht, wer dieser Jesus ist im Vergleich zu vielen Ideologien und Religionen, denen sie folgen. Herr, wir danken dir einfach, dass wir es dir sagen dürfen, unsere Zweifel, unsere Sorgen, und dass du uns einlädst. Komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dir Ruhe geben, auch hier in Oberhausen. Amen.